kommt eine Frau in einen Copyshop. Nein, keine Angst, wir eröffnen Tatort Sport heute nicht mit einem schalen Witz. Es geht tatsächlich um einen sportlichen Kriminalfall. Und dieser Fall nahm seinen Anfang wirklich in einem kleinen, unscheinbaren Copyshop in Surrey County in England im Juni 2007, als eine blonde Frau hereinkam und einen riesigen Stapel Dokumente digitalisieren und auf Festplatte sichern lassen wollte. Der Copyshop-Mitarbeiter tat wie ihm geheißen, aber dann merkte er, dass auf jeder Seite der Vermerk Confidential geschrieben stand. Dazu ein ihm wohlbekanntes Logo, ein springendes schwarzes Pferd auf gelbem Grund, auf jeder der 780 Seiten des Dokumentenstapels. Und da wusste er, hier stimmt etwas nicht. Und in der Tat, es stimmte etwas ganz und gar nicht. Und so wurde er zum Whistleblower in einem der vielleicht größten Spionagefälle der Sportwelt ever, Spygate. Mittendrin die Erzrivalen Ferrari und McLaren, hineingezogen von zwei unzufriedenen Mitarbeitern und ihrer Gier nach Geld und Macht. Hardly the finest hour for Ferrari, for McLaren and for Formula One in general. Ein Fall, der alles hat, was eine gute Kriminalgeschichte braucht. Es geht um Rache und Rachsucht, falschen Ehrgeiz, um Erpressung, persönliche Fäden und natürlich Spionage. Und das alles gipfelte in einer im Sport einmaligen Strafe. The World Motorsports Council excluded McLaren from the Constructors' Championship and also hit them with that $100 million fine. Spygate, ein Fall, der eine der spannendsten Formel-1-Saisons aller Zeiten zur skandalösesten verwandelte, die Rennserie in ihren Grundfesten erschütterte und beinahe einen der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten zu Fall gebracht hätte. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und zusammen mit meiner Kollegin Alina Stahn ermittle ich heute im Spygate-Fall aus dem Jahr 2007 in der Formel 1, der unter ziemlich kuriosen Umständen und im Prinzip nur durch einen komischen Zufall aufgedeckt wurde. Dazu gleich mehr. Alina, wir hatten es im Intro schon kurz anklingen lassen. Der Fall warf seine Schatten über die vielleicht spannendste Formel 1-Saison aller Zeiten.
Die Saison war unheimlich eng, spannend und auch offen. Klar, es war ein Zweikampf zwischen Ferrari und McLaren, aber deren vier Fahrer hatten sich in den ersten 8 Rennen, bevor die Untersuchungen des Falls losgingen und alles öffentlich wurde, alles gleichmäßig untereinander aufgeteilt. Kimi Räikkönen und Felipe Massa haben jeweils 2 Rennen im Ferrari gewonnen und Lewis Hamilton und Fernando Alonso jeweils 2 im McLaren.
Und das ist umso beachtlicher, weil Lewis Hamilton damals ja seine Rookie-Saison fuhr und am Ende sogar fast noch Weltmeister wurde.
Ja genau, dass er es nicht wurde, darum ranken sich bis heute die Verschwörungstheorien. Können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen, hängt ja mit unserem Hauptfall auch im weiteren Sinne zusammen.
Und dieser Hauptfall, der begann so richtig an einem Junitag im Jahr 2007 in der eigentlich ziemlich verschlafenen südenglischen Provinz in Surrey County, als eine große Blondine mit einem dicken Stapel Papier durch die Tür eines Copyshops trat, dem Angestellten diesen Stapel auf den Tisch knallte und ihn bat:
Bitte digitalisieren Sie diese Seiten und brennen Sie sie auf 2 CDs.
Soweit so wenig ungewöhnlich, so eine oder zumindest eine ähnliche Aufgabe dürfte der Mann schon regelmäßig bekommen haben, denn damals kamen eigentlich ständig Menschen vorbei, die auch größere Papierseitenmengen einscannen und digitalisieren lassen wollten, aber das, was diese blonde Frau da digitalisieren lassen wollte, das erregte gleich seine besondere Aufmerksamkeit. Denn das in dick gedruckten Lettern, das Wort confidential, also vertraulich, auf allen Seiten gedruckt stand, das war auch für ihn jetzt ungewöhnlich und besonders stutzig machte ihn dann noch das sich aufbäumende Pferd, das den oberen Rand jeder Seite zierte. Ein Logo, das der große Formel-1-Fan natürlich kannte. Schließlich gehörte es zu seinem Lieblingsteam, Ferrari. Schnell notierte er noch den Namen der Kundin, Trudy Coughlin, und als sie den Laden verlassen hatte, schaute er sich die Dokumente noch etwas genauer an. Er blätterte durch die 780 Seiten und entdeckte technische Berichte, schematische Zeichnungen, Fotos, Finanzinformationen, geballtes Insiderwissen aus dem innersten Kommandokreis von Ferrari. Und da kam dem Mann ein Verdacht. Den Namen Coughlin hatte er nämlich auch schon mal irgendwo gehört. Er tippte also den Namen seiner Kundin in den Computer.
Trudy Coughlin.
Ja, und Google spuckte aus, was er sich insgeheim schon gedacht hatte. Trudy war nämlich die Frau von Mike Coughlin und der wiederum war damals der Chefdesigner von McLaren, also Chefdesigner des Rennstalls, der nur wenige Kilometer entfernt in Woking sein Hauptquartier hat. Der Rennstall, der sich im Jahr 2007 mit Ferrari erbittert um die Weltmeisterschaft duellierte und seit Jahrzehnten mit Ferrari eine rivalisierende gegenseitige Abneigung hegte, Erzrivalen. Ein paar weitere Klicks und der Copyshop-Mitarbeiter hatte die E-Mail-Adresse von Stefano Domenicali, dem Ferrari Formel 1 Sportchef, gefunden. Er öffnete sein E-Mail-Programm und tippte.
Sehr geehrter Herr Domenicali.
Und schrieb dann runter, was er in den Minuten zuvor erlebt hatte. Von der Kundin mit dem Stapel offenbar streng geheimer Dokumente aus seinem Haus, ihrer Verbindung zu McLaren und seinem Verdacht, dass es hier um einen Fall von Betriebsspionage ging, dem er jetzt auf die Spur gekommen war. Tja. Domenicali las die Mail, gab die Infos sofort an den Ferrari-Sicherheitsdienst weiter und so begann er, der größte Skandal, den die Formel 1 bis dato erlebt hatte. Alina, wir müssen jetzt noch etwas genauer klären, was diesen Fall so außergewöhnlich macht. Jetzt könnte man ja sagen, so geheim ist das alles doch gar nicht. Der Ferrari war doch sowieso schon längst gebaut und fuhr ja auch schon für alle sichtbar auf der Rennstrecke. Was kann da noch groß geheim dran sein? Aber so einfach ist das in der Formel 1 nicht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Klar, das Auto konnte man sehen, angucken. Man wusste, was es leisten konnte, aber man sah das Auto ja auch nur von außen. Aber nicht das Innere. Und so ein Formel-1-Auto besteht aus mehr als 6000 Bauteilen. Und das sind jetzt nicht etwa Bauteile von der Stange, sondern das sind komplizierte Sonderanfertigungen, die bei jedem Team anders aussehen. Aber die exakt auf die anderen verwendeten Bauteile abgestimmt sein müssen, damit sie am Ende dafür sorgen, dass ein Fahrer vielleicht ein Bruchteil einer Sekunde schneller ist als sein Gegner, der in einem ähnlich aussehenden Auto sitzt, das unter der Haube aber komplett anders zusammengesetzt ist.
Verstehe. Und wenn die Konkurrenz nun die detaillierten Baupläne und so weiter zur Hand hatte, konnte sie genau sehen, was bei Ferrari jetzt besonders gut lief und wo man vielleicht beim eigenen Auto noch nachbessern müsste, um ranzukommen.
Genau. Aber in den Unterlagen, die Trudy kopieren ließ, standen noch andere wichtige Infos. Da ging es auch um Rennstrategie, Tankstrategie, also die Infos, die die Konkurrenten nutzen konnten, um ihre eigene Strategie zu entwickeln, um ein Rennen vielleicht in der Box für sich zu entscheiden. Wie lange fahre ich mit welchem Reifen, wann lege ich einen Tankstopp ein, das sind Entscheidungen, die am Ende auch ein Rennen entscheiden können.
Und solche Insider-Infos lagen nun bei dem Copyshop-Angestellten auf dem Tisch. Wie sie dahin kam, das haben wir gesagt. Trudy Coughlin, die Frau von McLarens Chefdesigner Michael Coughlin, hatte sie hingebracht im Auftrag ihres Mannes, wie sich später herausstellte. Ja, und wo hatte der die her?
Direkt aus dem Herzen der Ferrari-Zentrale in Maranello. Von einem Mann namens Nigel Stepney. Der war lange Jahre Chefmechaniker bei Ferrari gewesen, war mitverantwortlich für die großen Erfolge der Scuderia und Michael Schumacher und hatte mittlerweile das Amt eines technischen Managers bei Ferrari inne.
Okay, Coughlin und Stepney, zwei im Prinzip recht hohe Tiere bei ihren Rennstellen, die normalerweise allerdings außerhalb des Rampenlichts im Hintergrund wirkten, die quasi im Schatten der Superstar-Fahrer, der teuren Boliden und ihrer Motoren standen, die aber ebenso wichtig für die großen Erfolge ihrer Teams waren, der eine in Woking in England, der andere im italienischen Maranello. Aber die beiden kannten sich nicht nur flüchtig, die kannten sich sehr gut, vielleicht zu gut. Mike Coughlin und Nigel Stepney hatten sich nämlich Anfang der 1980er kennengelernt, als sie beide bei Lotus arbeiteten. Ihr Humor, ihre Lust zu feiern und generell gerne einen trinken zu gehen, habe sie verbunden, berichten Insider. Später arbeiteten sie dann auch zusammen bei Benetton. Und 1993 liefen sie sich dann bei Ferrari erneut über den Weg. Der Kontakt zwischen den beiden war nie abgerissen, auch nicht, als sich die beruflichen Wege dann endgültig trennten. Designer Coughlin wechselte später über Arrows zu McLaren. Stepney arbeitete sich bei Ferrari vom einfachen Mechaniker ohne Studium, ohne Abschluss hoch zum Chefmechaniker. Er galt als der Mann, der Ordnung in das frühere Boxenchaos bei Ferrari gebracht hatte. Er war die rechte Hand des technischen Direktors Ross Brawn. Zusammen gaben sie dem Team Struktur, verordneten Disziplin und brachten Ferrari damit nach Jahren der Dürre endlich wieder nach vorne. Ferraris riesige Erfolge mit Michael Schumacher, seine 5 WM-Titel in Folge, waren auch sein Verdienst. Er gehörte zum Ferrari Dream Team und das bescherte Stepney über die Erfolgsjahre ein Einkommen von weit über 1 Million US-Dollar pro Saison und natürlich auch viel Einfluss. Alina, über Stepney wird gesagt, er wäre zu 100% Ferrari treu gewesen über all die Jahre, der lebte förmlich die Scuderia. Wieso soll der jetzt auf einmal interne Geheimnisse an die Konkurrenz verraten haben?
Aus eigenem Ehrgeiz und aus Wut. Anfang 2006 hatte sich nämlich einiges bei Ferrari verändert. Der letzte WM-Titel lag damals 2 Jahre zurück. Fernando Alonso und Renault hatten 2 Jahre in Folge triumphiert. Michael Schumacher war nach der Saison 2005 in den Ruhestand gegangen und der technische Direktor Ross Brawn nahm sich ein Sabbatjahr. Und seine bis dato rechte Hand, eben Nigel Stepney, wurde bei Brawns Nachfolge übergangen. Obwohl er Teil des Dream Teams war, so wichtig war für die Erfolge der Scuderia, obwohl er bestens vertraut war mit den Abläufen im Team, hatte Ferrari ihn nicht zum neuen technischen Direktor ernannt, sondern hatte Mario Almondo, bis dahin Industrial Director of Formula One Operations, auf den Posten gesetzt.
Ja, aber warum nicht Stepney? Der brachte doch alles mit für den Posten eigentlich.
Prinzipiell schon, aber bei der Besetzung von Posten bei Ferrari ist auch immer eine Menge Politik mit im Spiel. Anders als Stepney war Almondo Italiener. Und anders als Stepney hat Almondo einen Hochschulabschluss. Er war studierter Ingenieur und nicht nur einfacher Mechaniker wie eben Stepney. Und das, so sah es zumindest Stepney selbst, hatte am Ende den Ausschlag gegeben, dass er eben nicht technischer Direktor wurde. Außerdem habe vielen bei Ferrari sein hohes Ansehen nicht gepasst, hatte Stepney geschimpft. Und da könnte dann sein Entschluss gekommen sein, das zahle ich Ferrari heim.
Also übersteigert der Ehrgeiz, der Wunsch, unbedingt die Erfolgsleiter weiter hochzuklettern, quasi die Gier nach Macht und einem mittleren, ja muss man auch sagen, 6-stelligen Gehalt.
Genau, Ferrari hatte ihn zwar befördert zum Direktor für Leistungsentwicklung, aber das war ein Posten, bei dem er nicht mehr mit zu den Rennen reisen konnte, keinen Einfluss mehr auf das Renngeschehen und die Geschicke des Teams hatte. Und das hatte ihm dann noch weniger gepasst.
Tja, und dann hat er sich entschlossen, interne Geheimnisse des Teams der direkten Konkurrenz zu stecken. Also McLaren hatte sich ja mit dem amtierenden Doppelweltmeister Fernando Alonso verstärkt, hatte zudem mit Lewis Hamilton einen vielversprechenden Rookie geholt und natürlich mit den ohnehin großen finanziellen Mitteln des Rennstalls auch ein starkes Auto parat, das Ferrari zumindest ebenbürtig war.
Genau, Stepney war richtig sauer. Der wollte weiterkommen, seine Karriere nach vorne bringen. Hat das auch öffentlich erklärt. Er hatte gesagt, wie unwohl er sich bei Ferrari fühlte, dass er darüber nachdenke, zu einem anderen Team zu wechseln. Und das hatte man ihm intern bei Ferrari dann sehr übel genommen. Stepney erzählte später, dass ihm Kollegen auf einmal mieden und das alles dürfte seine Wut auf Ferrari noch einmal gesteigert haben.
Bevor die Sache mit den Geheiminformationen rausgekommen ist, hat es ja sogar noch einen anderen Vorfall gegeben.
Genau, Stepney soll sogar versucht haben, sein Team zu sabotieren. Rund um den Grand Prix in Monaco hatte ein Ferrari-Mechaniker plötzlich Spuren eines weißen Pulvers im Tank eines Autos entdeckt.
Lassen wir uns das doch am besten von Luca Colagiani, dem damaligen Kommunikationsdirektor bei Ferrari, erzählen. Im Interview mit ITV hat er darüber gesprochen.
Ein paar Tage vor dem Monaco Grand Prix stellten wir fest, dass in unserer Fabrik etwas nicht in Ordnung war. Wir ließen die Polizei eine Untersuchung einleiten und fanden genügend Beweise, um vor Gericht Klage gegen Nigel zu erheben. Außerdem läuft ein internes Disziplinarverfahren.
Sie vermuteten, man habe etwas in den Tank getan. Die Polizei wurde dazu gerufen, die dann wiederum alle Anwesenden in der Box untersuchte und in Stepneys Hosentasche fanden sie Spuren des gleichen Pulvers. Und auf den Videos der Überwachungskamera ist zu sehen, dass Stepney kurz bevor das weiße Pulver entdeckt wurde, tatsächlich etwas an dem Auto hantiert hatte. Und in seinem Haus wurde dann noch mehr von diesem Pulver entdeckt. Da nutzten alle die Männchen nichts mehr. Stepney hatte zunächst behauptet, man hätte ihm das Pulver untergejubelt, als er geduscht und die Hose unbeaufsichtigt gelassen hatte. Er behauptete, Opfer eines schmutzigen Tricks von Ferrari geworden zu sein, weil er sich öffentlich über die Scuderia beschwert hatte.
Tja, und dann ging Frau Coughlin in den Copyshop und ein noch größerer Skandal wurde damit losgetreten.
Ferrari beschuldigte Ex-Manager Nigel Stepney, nicht nur eine Treibstoffanlage manipuliert zu haben, sondern auch 700 Seiten Ferrari-Geheimnisse an McLaren-Chefdesigner Coughlin übergeben zu haben.
Wie bescheuert übrigens von Frau Coughlin, mit dem kompletten Satz an Dokumenten in einen öffentlichen Copyshop zu gehen. Gut, dass sie da ausgerechnet von einem Hardcore-Ferrari-Fan am Tresen bedient wurde, klar, das konnte sie nicht ahnen. Aber Dokumente, die ganz fett die Aufschrift Confidential trugen, in einem ganz gewöhnlichen Copyshop vervielfältigen bzw. digitalisieren zu lassen, das ist schon ganz milde ausgedrückt, zumindest mal extrem blauäugig. Tja, und dann nennt sie auch noch ihren richtigen Namen, grob fahrlässig. Denn damit waren Beweise auf dem Tisch. Auch wenn sie die 780 Papierseiten in ihrem eigenen Garten später verbrannt hatte, nachdem ihr die CDs überreicht worden waren. Das nützte alles nichts. Ferrari reichte Zivilklage ein. Zunächst mal gegen Stepney.
Die italienische Polizei ermittelt gegen den leitenden Renningenieur von Ferrari wegen Vorwürfen über Sabotage und Spionage.
Die Polizei durchsuchte daraufhin sein Haus, seinen Laptop und dabei stellten die Ermittler ganz schnell fest, dass er die 780 Seiten tatsächlich ausgedruckt hatte. 780 Seiten voller technischer Zeichnung, Fotos, weiteren Planungsmaterialien, genauesten Infos über die Leistung der Autos. Also im Prinzip 780 Seiten mit allen Geheimnissen des aktuellen Ferraris. Informationen, die dem Empfänger dieser Seiten für die nächsten Jahre einen entscheidenden Wissensvorsprung verschaffen würden. Und nachdem festgestellt worden war, dass Stepney tatsächlich den Geheimnisverrat begangen hatte, war auch schnell die Verbindung zu Coughlin und McLaren hergestellt. Und Anfang Juli 2007 fielen dann auch Ermittler, Anwälte und Computerspezialisten auf Coughlins Anwesen in Surrey ein, baten zum Verhör, durchsuchten Haus, Computer, Telefone und so weiter nach Beweisen und den beiden CDs mit den Ferrari-Dokumenten. In der Folge schmiss McLaren dann Coughlin raus, Ferrari feuerte Stepney und die FIA machte sich daran, den Skandal zu untersuchen, der mittlerweile international für riesige Schlagzeilen gesorgt hatte.
Die aktuelle Lage abseits der Strecke ist kein Ruhmesblatt für Ferrari, McLaren und die Formel 1 allgemein.
Alina, lass uns direkt in die Details einsteigen, die dann in der Aufarbeitung des Falls rauskamen. Im Prinzip begann ja alles mit dem Anruf des völlig frustrierten Stepney bei Coughlin im März 2007. Wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt?
Also, Mike Coughlin hörte sich Stepneys Frustration über den neuen technischen Direktor von Ferrari an, dass er eben nicht befördert wurde. Und dann kam Stepney mit Insider-Infos rüber. Vor allem behauptete er, dass bestimmte Merkmale von Ferraris Auto nicht den technischen Vorschriften der FIA Formel 1 entsprach. Es ging da im Besonderen um den Boden des Ferraris, einen Federmechanismus, der dem Auto aerodynamische Vorteile verschaffte.
Insider-Informationen also, an denen Coughlin offensichtlich sehr interessiert war, denn diese Informationen, die hätten ihm ja bei einer Jobsuche von unschätzbarem Wert sein können.
Genau, denn nicht nur Stepney wollte die Karriereleiter rauf, auch Coughlin hatte das vor. Und so richtig glücklich war er nämlich nicht mehr als Chefdesigner bei McLaren. Er wollte mehr und ihm war völlig egal, ob es bei McLaren klappen würde oder in einem anderen Team. Aber dank Stepney hatte er jetzt Infos, mit denen er es zunächst bei McLaren versuchen konnte.
Also beide hatten eine ähnliche Motivation. Ehrgeiz, den Wunsch aufzusteigen. Und der Preis, um das zu schaffen, war ihnen letztlich egal. Also, Stepney meldete sich dann im März per Mail mit Informationen zu dem möglicherweise illegalen Unterboden der Ferraris. Und was machte Coughlin?
Der rannte damit dann zu seinen Vorgesetzten, ohne allerdings zu sagen, woher er die Infos hatte. Und die wendeten sich mit den Infos an die FIA, die daraufhin das Reglement präzisierte und Ferrari zwang, den Unterboden umzubauen.
Das hat Coughlin dann sicher einige Punkte bei McLaren gebracht.
Definitiv. Und er bekam dann in den folgenden Wochen noch mehr Mails mit geheimen Ferrari-Insidern von Stepney geschickt. Und als Coughlin mit immer mehr detaillierten Infos über die Konkurrenz aufwarten konnte, kam man dann bei McLaren, aber auch dahinter, woher Coughlin die Infos hatte, und riet ihm dringend, den Kontakt sofort abzubrechen. McLaren blockte sogar die eingehenden E-Mails von Stepney, damit McLaren nicht in Teufels Küche kam. Denn natürlich wusste man, auch in der Teamleitung, dass man jetzt hier Gefahr lief, wegen Spionage verknackt zu werden. McLaren wies dann Coughlin an, sich mit Stepney in Barcelona zu treffen, um den Kontakt und Austausch von Geheiminformationen ein für alle Male zu beenden.
Womit dann auch widerlegt ist, was McLaren später immer behauptete, im Team habe keiner von diesen Interna gewusst. Niemand habe das Geheimwissen genutzt, um sich in den Rennen einen Vorteil zu verschaffen.
Genau. Diese Behauptung, die McLaren zur eigenen Verteidigung in den späteren Verhandlungen vor dem FIA World Council immer wieder machte, erwies sich später auch als falsch. Bei der ersten Anhörung hatte die FIA sie noch geglaubt. Da glaubte man tatsächlich noch, dass das nur eine Sache zwischen Stepney und Coughlin war. Aber das ließ sich später nicht mehr halten, als immer mehr Beweise auftauchten.
Außerdem brachen Coughlin und Stepney ihre Verbindung ja auch damals in Barcelona gar nicht ab. Sie hatten sich dort im April getroffen, als Stepney zu der Zeit im Urlaub war. Sie aßen dann zum Mittag, ja, und dann ging es im Prinzip erst richtig los.
Genau, dort in Barcelona drückte Stephanie Crosland nämlich die 780 Seiten, um die es in diesem Fall geht, erst in die Hand.
Vor dem Treffen in Barcelona war es um kleckerweise Einzelinfos gegangen. Übermittelt per Telefon, im Gespräch bzw. per E-Mail. Doch jetzt bekam Coughlin auf einmal 780 Seiten geballtes Ferrari-Insider-Wissen an die Hand. Wissen, mit dem er McLaren einen Vorteil verschaffen konnte. Aber vor allem eben auch sich selbst. Mit solchem Insider-Wissen qualifizierte man sich natürlich für höhere Aufgaben. Zum Beispiel als technischer Direktor im eigenen Haus oder aber auch bei der Konkurrenz. Und tatsächlich versuchte Coughlin beides. Bei McLaren wimmelte man ihn aber ab, denen wurde die Sache schnell zu heiß und man riet ihm, wär das Zeug bloß schnell wieder los. Das tat Coughlin aber nicht, er versuchte es dann eben auch nochmal woanders. Zusammen mit Stepney soll er sich beim Honda-Team beworben haben, beziehungsweise sich mit dem CEO Nick Fry getroffen haben am Londoner Flughafen Heathrow. Bei diesem Gespräch soll es um mögliche Karrierechancen für die beiden bei Honda gegangen sein. Es soll laut Insidern um die Jobs des technischen Direktors und Chefdesigners gegangen sein, für die sich das Duo ins Gespräch bringen wollte. Und angeblich war man sich auch fast einig, wenn Stepney nicht unverschämte Gehaltsforderungen gestellt hätte. Deshalb kam der Deal wohl am Ende nicht zustande. Ob und wie weit die beiden ihr Insiderwissen zu Ferrari bei dem Gespräch angepriesen hatten, ist allerdings auch nicht bekannt. Nick Fry, der Chef von Honda Racing, bestätigte zwar, Gespräche mit den beiden geführt zu haben, aber er unterstrich bei ITV, dass es angeblich zu keinem Zeitpunkt um Geheiminformationen, interne Infos von Ferrari gegangen sei.
In keinem der Gespräche mit den beiden wurde etwas Unangemessenes gesagt. Es ging nie um vertrauliche Informationen.
Wie dem auch sei, es kam ohnehin zu keinem Deal und nur wenige Tage nach dem Treffen wurde Stepney dann beschuldigt, Ferraris Rennwagen sabotiert zu haben. Und dann betrat auch schon Trudy Coughlin den Copyshop in Surrey, Spygate flog auf und erschütterte die Formel 1 in ihren Grundfesten.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Und dann ging's richtig los. Der Fall wurde untersucht, Häuser durchsucht, Beweise gesichert, belastendes Material gefunden, obwohl die Coughlins die 780 Papierseiten ja mittlerweile im Garten verbrannt hatten. Die gebrannten CDs gab's aber auch noch. Und jetzt ging's um die Frage, wer hat denn nun alles wirklich Bescheid gewusst? Wer kannte im Hause McLaren diese Insider-Infos und wer und wie nutzte sie zum Teamvorteil? Wie schon angerissen, zuerst war der FIA-Weltrat davon ausgegangen, dass es tatsächlich nur Stepney und Coughlin waren. Bei der ersten Verhandlung des Falles war entsprechend McLaren für schuldig befunden worden, illegales Material besessen zu haben. Allerdings gab es keine Strafe für das Team, denn es lagen keine hieb- und stichfesten Beweise darüber vor, dass McLaren die Infos auch tatsächlich benutzt hatte. McLaren-Boss Ron Dennis und seine Verteidiger hatten also mit ihrer Einzeltäter-Theorie zunächst Erfolg. Zunächst. Aber Ferrari machte weiter Druck, die erwirkten nämlich eine Berufungsverhandlung, weil sie nicht akzeptieren wollten, dass die Konkurrenz für den Besitz ihrer Geheimdaten so milde davonkam. Sie wollten eigene Beweise vorlegen und bekamen Unterstützung von FIA-Präsident Max Mosley, der bei ITV das hier sagte.
Oberflächlich betrachtet, wenn ein Team 700 Seiten Dokumente eines anderen Teams hat, ist das nicht korrekt. Sobald wir alle Fakten haben, werden wir über die weiteren Schritte entscheiden. Es ist wichtig für die Welt da draußen zu sehen, dass wir genau untersuchen und sportliche Gerechtigkeit bewahrt bleibt.
Doch bevor es zur Anhörung kommen konnte, brachte ein teaminterner Streit bei McLaren basierend auf Neid und Missgunst neue Bewegung in den Fall. Bei McLaren, da krachte es nämlich zwischen den beiden Fahrern, zwischen dem Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso und Rookie Lewis Hamilton. Beide kämpften um die WM und um die Führungsrolle im Team McLaren. Ein interner Machtkampf von Seiten Alonsos mit allen Mitteln geführt und letztlich zu Lasten seines Arbeitgebers. Beim Qualifying in Ungarn, da hatte Alonso seinen Teamkollegen beim letzten Boxenstopp ausgebremst, erinnert sich der ehemalige McLaren-Mechaniker Mark Priestley in einem BBC-Podcast.
Fernando kommt in die Box. Wir wechseln seine Reifen. Ich war damals auf der rechten Seite. Wir wussten, dass wir Fernando 20 Sekunden aufhalten mussten. Das war Teil des Plans. Wir bekommen den Countdown auf die Ohren. Fernando auch. 3, 2, 1. Der Lollipop geht hoch, aber er bleibt stehen. Und in der Zwischenzeit kommt Hamilton rein, wie es geplant war. Ein Doppelstopp. Aber Fernando fährt nicht. Über Funk bekommt er den Befehl zu fahren. Wir winken alle und fragen uns alle, was macht er da? Ist das Auto? Ist der Funk kaputt? Aber dann sehen wir, Fernando guckt in den Spiegel, sieht Hamilton und wir merken, das ist Absicht.
Alonso hatte seinen Halt also absichtlich so lange rausgezögert, dass der hinter ihm wartende Hamilton keine Chance mehr auf eine schnelle Runde hatte. Alonso selbst fuhr dann Bestzeit, verlor nach Stewart-Entscheid, die Pole aber wieder, wurde wegen Behinderung auf Platz 6 zurück strafversetzt und die Luft bei McLaren brannte. Alonso, der sich selbst für den Platzhirschen und die klare Nummer 1 im Team hielt, fühlte sich vom aufstrebenden Rookie Hamilton bedroht und von Teamchef Ron Dennis zugunsten von dessen Protégé Hamilton benachteiligt. Wütend stapfte Alonso in Begleitung seines Managers zu seinem Chef und drohte ihm laut BBC Formel 1 Chief Writer Andrew Benson das hier an.
Sie forderten McLaren auf, Hamiltons Rennen zu sabotieren. Ich werde diese belastenden E-Mails an die FIA weiterleiten und dann wird die sie erledigen.
Sabotier Hamilton im Rennen oder ich verpfeife dich und dein Team an die FIA. Nicht nur eine Drohung, sondern ein klarer Fall von Erpressung. Und diese Erpressung brachte Bewegung in einen Fall, der eigentlich schon quasi abgeschlossen war und aus den Schlagzeilen langsam verschwand. Aber Alonso deutete nun also an, er hätte Informationen im Spygate-Fall, die für McLaren katastrophale Folgen haben könnten, wenn Dennis nicht auf seine Forderung eingehen würde. Alonso hatte Beweise, dass Stepneys Dokumente und Details zu Ferraris Technik nicht nur in Coughlins Besitz waren, sondern auch im Team zirkulierten. Es gab nämlich tatsächlich E-Mails zwischen Alonso, seinen Ingenieuren und Coughlin und auch zwischen Testfahrer Pedro Della Rosa und Coughlin, die das belegten. Viele wussten also Bescheid, aber Ron Dennis, der Chef von McLaren, nicht. Und als der diesen Erpressungsversuch von Alonso verdaut hatte und ihm gewahr wurde, dass an den Behauptungen seines Topfahrers vielleicht doch etwas dran sein konnte, entschloss er sich quasi zur Selbstanzeige bei der FIA, bei Präsident Max Mosley, um Alonso zuvorzukommen, sagt BBC-Reporter Benson.
And Ron also thought, I've got to phone.
Ron dachte, ich muss unbedingt Max Mosley anrufen. Wenn er es erfährt, dann von mir und nicht von Alonso.
Ein Anruf, der ihm verdammt schwer gefallen sein muss, denn Ron Dennis und Max Mosley, naja, sagen wir es vorsichtig, die besten Freunde waren die beiden nie und würden sie wohl auch nie werden, oder, Andrew Benson?
Dennis knew full well that Mosley hated him.
Dennis wusste genau, dass Mosley ihn hasste und dass er versuchen würde, ihn fertig zu machen, wenn er die Gelegenheit bekäme. Deshalb dachte Dennis, es wäre das Beste, wenn er Mosley selbst anriefe und erzählte, was Alonso gesagt hatte.
Ehrlichkeit, das war etwas, das Ron Dennis immer ausgezeichnet hat. Alina, der wusste offenbar wirklich nichts über diese 780 Seiten an Ferrari-Informationen, die da im Besitz seiner Leute waren, oder?
So scheint es. Ron Dennis galt als schwierig im Umgang und als ziemlicher Pedant und Perfektionist. Aber eben auch als Mann von festen Prinzipien. Das ist er immer gewesen und jemand, der in diesem Fall wohl auch die Wahrheit gesagt hat. Zumindest aus seiner Sicht. Er selbst wusste definitiv nichts von dem, was sich da in seinem Rennstall abspielte.
Aber Max Mosley, der wusste offenbar bereits Bescheid über diese E-Mails, die da bei McLaren kursierten, sagte Dennis aber nichts. Wie kam der an die Infos?
Sagen wir mal so, das hatte sich zu ihm rumgesprochen. Alonso hatte das damals seinem persönlichen Manager erzählt, Flavio Briatore, der damals gleichzeitig auch noch Chef des Renault-Rennstalls war. Der wiederum hat es Bernie Ecclestone erzählt. Das ist der große Zampano der Formel 1 damals. Der Mann, dem die kommerziellen Rechte an der Rennserie gehörten. Der im Hintergrund die Strippen zog. der eigentliche König der Königsklasse. Und der wiederum war bestens bekannt und befreundet mit Mosley, dem Präsidenten des Motorsport-Weltverbands.
Der wiederum Ron Dennis nicht ausstehen konnte, sich über die gemeinsamen Jahre in der Formel 1 zigfach mit ihm schon in den Haaren hatte. Mosley hatte sich öffentlich schon einige Male abfällig geäußert. Dennis wiederum, der hatte die Verbindung von Mosley, Ecclestone und Briatore immer als Piranha Club bezeichnet. Ja, und dieser Piranha Club, der verbiss sich jetzt in Ron Dennis.
So könnte man es sagen. Mosley beruhigte Dennis erstmals, als er ihn angerufen hatte, versprach ihm, dass wenn er das Gefühl hätte, dass an Alonsos Behauptungen bezüglich der E-Mails was dran sein sollte, dann würde er erst Dennis informieren, bevor er etwas unternehmen würde.
Genau das tat Mosley aber nicht. Warum genau, das wissen wir nicht. Der Hass gegen Dennis dürfte aber sicher eine Rolle gespielt haben. Und so richtig konnte er es wohl auch nicht glauben, was Dennis ihm da erzählt hatte. Zum einen, weil der sonst alles, was in Woking passierte, eigentlich immer ganz genau kontrollierte, wenig dem Zufall überließ. Zum anderen, weil sich Alonso zwischenzeitlich bei Dennis für die Erpressung entschuldigt hatte, seinen Ausspruch mit den Mails als Witz abtat, worauf Dennis dann nochmal bei Mosley angerufen hatte, um vermeintlich Entwarnung zu geben. Naja, wie dem auch sei, Mosley schickte jedenfalls kurz darauf, eben ohne Ron Dennis vorgewarnt zu haben, einfach einen Brief an die drei McLaren-Fahrer und forderte sie auf, alle vertraulichen technischen Informationen zu Ferrari herauszugeben. Im Gegenzug für ihre Kooperation würden sie straffrei aus der Sache rauskommen, quasi als Kronzeugen.
Hier soll übrigens auch noch Ecclestone seine Finger im Spiel gehabt haben. Als Besitzer der kommerziellen Rechte war ihm natürlich wichtig, dass die Formel 1 keinen zu großen Schaden nahm. Hätte man die Fahrer ausgeschlossen, dann wäre das Produkt Formel 1 komplett ramponiert worden. Ein Rennstall zu bestrafen war auch nicht gerade imagefördernd. Aber deutlich besser zu verkraften als zwei Sportler, die um den Fahrertitel fuhren, auf der Zielgeraden zu disqualifizieren. Das hätte die Formel 1 auf Jahre beschädigt und natürlich auch Auswirkungen auf die Preise der TV-Rechte zum Beispiel gehabt.
Insgesamt also ein ziemlich dreckiges Geschäft. McLaren wurde dann für den 13. September zur Berufungsverhandlung nach Paris zitiert und dort kamen alle Beweise auf den Tisch, die die FIA mit ihrem Amnestieversprechen in der Zwischenzeit gegen McLaren gesammelt hatte. Und das war einiges. Aufzeichnung von 280 SMS-Nachrichten und 35 Telefongesprächen zwischen Coughlin und Stepney. Zahlreiche E-Mail-Diskussionen über die gestohlenen Papiere und den Ferrari-Maulwurf. Zwischen den McLaren-Fahrern, unter anderem auch mit Coughlin. Und das alles legt dann einen Schluss nahe, bestätigt FIA-Council-Mitglied Graham Stocker der BBC. Die Einzeltäter-Theorie, die ließ sich nicht mehr halten.
Der Inhalt der E-Mails war ein ziemlicher Schock, denn bei der ersten Anhörung wurde noch gesagt, dass es sich um einen betrügerischen Mitarbeiter handelte. Und nun gab es plötzlich Beweise, dass es um viel mehr ging.
Es wussten also mehr Leute Bescheid und auch die technischen Details, über die sich die Fahrer austauschten, waren extrem detailliert. Es ging zum Beispiel um die Gewichtsverteilung des Ferrari zum Beispiel oder um das CO2-Gemisch, das Ferrari in seinen Reifen verwendete. Und Alonsos Empfehlung, doch mal das gleiche wie Ferrari auszuprobieren. Die E-Mails ließen genauestens erkennen, dass die Ferrari-Infos im technischen Inner Circle und unter leitenden McLaren-Ingenieuren kursierten.
Allmählich wurde klar, dass es eben nicht nur um einen betrügerischen Mitarbeiter ging, sondern die Informationen viel mehr Leuten bekannt waren.
In der aber wohl vernichtendsten aller E-Mails, die der FIA vorlagen, von De La Rosa an Alonso, nennt der Testfahrer sogar Ross und Reiter.
Alle Informationen von Ferrari sind sehr zuverlässig. Sie stammen von Nigel Stepney, ihrem ehemaligen Chefmechaniker. Er ist derselbe Mensch, der uns in Australien erzählte, dass Kimi Räikkönen in Runde 18 anhielt. Er ist ein Freund von Mike Coughlin, unserem Chefdesigner, und hat ihm das gesagt.
Und das war der endgültige Beweis, dass man bei McLaren nämlich Bescheid wusste. Und das legte den Schluss nahe, dass McLaren auch bereit war, die vorliegenden Geheiminfos zum eigenen Vorteil zu nutzen, beziehungsweise sogar genutzt hatte. Konkretisiert konnte das allerdings nicht werden und die FIA sprach dann ihr Urteil. McLaren wurden für die Saison 2007 sämtliche Herstellerpunkte, also Teampunkte, abgezogen. Damit war die Konstrukteurswertung, die McLaren deutlich angeführt hatte, verloren. Zusätzlich gab es die höchste Geldstrafe in der Geschichte der Formel 1. 100 Millionen Dollar. Außerdem sollte eine technische Delegation zu McLaren geschickt werden, um die Autos für die kommende Saison zu inspizieren, also um festzustellen, ob in den Bau irgendwelche Ferrari-Informationen eingeflossen waren. Nach der Saison wurde dann aber doch darauf verzichtet. 100 Millionen Dollar Strafe damals 2007, also inflationsbereinigt, entspräche das aktuell einer Summe von etwa 145 Millionen. Auf jeden Fall die höchste Strafe, die je im Sport verhängt wurde. Und wenn man das vergleicht, andere Spionagefälle in der Formel 1 vorher beziehungsweise auch nachher mal zu Rate zieht, die wurden viel milder beziehungsweise auch gar nicht bestraft.
Das klingt nach einer ziemlich harten Strafe und ist sie im Prinzip auch. Denn 100 Millionen Dollar, das war damals in etwa die Summe, die ein Konstrukteursweltmeister binnen 2 Jahren an Vermarktungseinnahmen kassieren kann. Von daher schon eine recht hohe Summe, aber man muss das trotzdem in Relation setzen. Zum einen ist es nur ein kleiner Teil des Gesamtbudgets des McLaren-Teams gewesen. Und von den 100 Millionen durfte McLaren auch noch die Summe abziehen, die sie an Prämien in der Konstrukteurswertung verloren hatten, weil ihnen alle Punkte entzogen wurden. Diese Verluste kamen also nicht noch on top, sondern wurden von der Gesamtstrafe abgezogen.
Also insgesamt ein ziemlich harter Schlag, diese Geldstrafe für McLaren, aber trotzdem verkraftbar.
Genau, ein Ausschluss aus der Formel 1 für die folgenden 2 Jahre war auch diskutiert worden. Das wäre viel härter gewesen und es hätte sicher auch den Rennstall für immer ruiniert. Wäre aber natürlich auch nicht im Sinne von Ecclestone und seinen Geschäftsinteressen gewesen. Von daher war das ein Kompromiss, mit dem am Ende alle leben konnten und natürlich mussten.
Aber war die Strafe gerecht? War sie dem Vergehen angemessen?
Da ist man sich in der Branche bis heute uneins drüber. Vor allem Ron Dennis hat das Urteil zwar akzeptiert, aber fühlte sich am Ende viel zu hart bestraft und witterte auch in diesem Urteil eine Strafe, die mit Mosleys Hass auf ihn zu tun hatte.
Und dazu passt auch eine Legende, die sich hartnäckig in der Formel-1-Szene hält, erzählt Andrew Benson im BBC-Podcast.
Behauptet wird, dass sich Mosley zu Dennis rüberbeugte und sagte, 5 Millionen sind die Strafe für das, was ihr getan habt. Und 95 Millionen dafür, dass du, und ich kann das Wort nicht sagen, eins mit 4 Buchstaben, vorne ein C.
Das Wort könnt ihr euch sicher denken. Max Mosley hat zeitlebens dementiert, das jemals gesagt zu haben. Er behauptete stattdessen, Bernie Ecclestone hätte das mal ihm gegenüber im Spaß gesagt. Fragen kann man Mosley nicht mehr, er starb vor 2 Jahren. Und Ron Dennis ist nach wie vor ein Gentleman und schweigt. Übrigens nicht nur zu diesem Vorfall, sondern zu allen Fragen nach dem Ausgang der Saison 2007. Die McLarens waren ja aus der Konstrukteurs-WM ausgeschlossen. Aber sie kämpften ja noch gegen Kimi Räikkönen von Ferrari um den Fahrertitel. Und der lag eigentlich fast hoffnungslos zurück, hinter Alonso und Hamilton, der die große Chance hatte, sogar als erster Rookie überhaupt Weltmeister zu werden, es am Ende aber nicht wurde.
Kimi Räikkönen verwandelte in den letzten 2 Rennen der Saison einen 17-Punkt-Rückstand noch in einen WM-Sieg mit einem Punkt Vorsprung.
Und du hattest vorhin von Verschwörungstheorien gesprochen, die sich um diese WM-Entscheidung ranken und darum, warum es Hamilton am Ende trotz bester Aussichten doch nicht geschafft hat.
Ja. Die gibt es tatsächlich, sind aber wirklich nur Theorien, die bisher natürlich durch nichts bewiesen werden konnten. Hängt übrigens damit zusammen, was du vorhin gesagt hattest, dass die FIA letztendlich davon Abstand genommen hatte, den McLaren für 2008 eingehend zu untersuchen.
Na dann lass mal hören.
Es wird vermutet, dass Dennis und McLaren absichtlich den Fahrertitel 2007 verspielt haben, damit eben genau das passiert. Dass sich eben keiner mehr das Auto für die nächste Saison anguckt. Das Auto des amtierenden Weltmeisters hätte sicherlich doch noch mal mehr Anlass für eine genaue Inspektion geboten. Aber das Auto eines Teams, das trotz Spionage nur hinterherfuhr, eben nicht. Soweit die Theorie.
Und womit begründen die Verschwörungstheoretiker das?
Darauf, dass McLaren im letzten Rennen der Saison vor allem bei Hamilton viel zu viele Fehler gemacht hatte. Ungewöhnlich viele für so ein großes und erfolgreiches Team. Das ging über taktisch-strategische Fehler bis hin zu handwerklichen beim Setup und in der Box. Und sie legten ein Zitat von Hamilton entsprechend aus.
Welches denn?
2012 war der in einem Interview mal direkt gefragt worden, ob der Saisonausgang 2007 Pech war oder ob mehr dahinter steckte. Da hatte Hamilton geantwortet, ich wusste es damals nicht, aber jetzt weiß ich es. Es ist nichts, worüber ich sprechen kann.
Okay, also belastbare Beweise sehen natürlich anders aus. Soll sich jeder mal selber sein Bild machen. 2008 schlug McLaren dann aber doch zurück. Lewis Hamilton wurde sogar Fahrerweltmeister. Also trotz der großen Geldstrafe für das Team ließ sich der Erfolg nicht verhindern. Alonso war am Saisonende übrigens wieder zurück zu Renault gegangen. Und was wurde aus unseren beiden eigentlich Hauptprotagonisten in diesem Podcast, also Stepney und Coughlin?
Beide wurden von der FIA für 2 Jahre gesperrt. Sie durften in der Zeit nicht im Motorsport arbeiten. Coughlin wurde 2009 dann noch von einem italienischen Gericht zu $18.000 Geldstrafe verdonnert. Im Gegenzug wurde aber ein zivilrechtlicher Prozess gegen ihn eingestellt. Einige andere McLaren-Mitarbeiter kamen mit einer ähnlichen Strafe davon. Stepney hatte sich noch 2 Jahre gegen alle Anschuldigungen gewehrt. Immer wieder behauptet, dass man ihm bei Ferrari etwas anhängen wollte. Ehe er sich dann mit den italienischen Strafbehörden einigte, eine Gefängnisstrafe wurde aufgehoben, er musste eine kleinere Geldstrafe zahlen und wurde sogar am Ende freigesprochen. Arbeitete dann noch ein paar Jahre erfolgreich in einer kleineren Motorsportserie, ehe er dann bei einem nie restlos aufgeklärten Verkehrsunfall ums Leben kam.
Ein tragisches Ende, aber so können wir natürlich nicht aufhören. Wie ist es denn dem eigentlichen Helden ergangen, unserem Copyshop-Mitarbeiter, dem Whistleblower, der alles hier ans Rollen gebracht hatte?
Der wurde zur Jahresendparty bei Ferrari eingeladen. Dort durfte er mit dem Team und vielen Ehrengästen feiern. Von denen die meisten aber gar nicht wussten, wer er war. Seine Identität wurde geheim gehalten. Nur Eingeweihte wussten es, dass es letztendlich ihm zu verdanken war, dass diese Saison mit einem Titel beendet wurde. Wie Luca Colagianni, der sich besonders herzlich bedankte.
I felt that a hug was the...
Die Umarmung war nur eine kleine Geste, als Dank für das, was er für uns getan hat. Und man soll nie, nie sagen. Aber ohne die Mail hätten wir wohl nichts entdeckt und wären am Ende auch nicht Weltmeister geworden.
We hadn't discovered anything. And who knows what could have been the end of that championship as well.
Ferrari brachte die Saison also den Titel, sowohl in der Konstrukteurs- als auch in der Fahrerwertung. Aber was brachte die Saison der Formel 1? Ja, vor allem natürlich jede Menge Publicity. Zwar nicht nur gute, wie wir gehört haben, aber, wie heißt es so schön, any promotion is good promotion. Die Serie war natürlich wirklich in aller Munde. Und die Kontroverse hatte auch etwas wirklich Gutes. Sie hat nämlich gezeigt, wie sensibel und bedeutsam der Umgang mit vertraulichen Informationen im Motorsport ist und wie weitreichend die Folgen von Regelverstößen sein können. Und das sorgte für einen schärferen Blick auf die Sicherheit von Teamdaten und für neue Kontrollmechanismen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und die Integrität des Wettbewerbs zu wahren. Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.